sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen. Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer, der Österreichische Herzfonds ist bemüht, Sie über wichtige medizinische Themen, wo auch Herzerkrankungen vorkommen, zu informieren. Mein Name ist Professor Dr. Kurt Huber, ich bin Präsident des Österreichischen Herzfonds und ich darf heute ganz herzlich Herrn Professor Markus Seemann begrüßen. Er ist Nephrologe und Leiter einer nephrologischen Abteilung an der Klinik Otterkring. Herr Professor Seemann ist sehr bekannt, nicht nur in Österreich, sondern über die Grenzen hinaus, weil er ganz exzellente Forschung betrieben hat und noch betreibt. Und er ist sicher einer der Experten, die uns unser heutiges Thema nahebringen können. Unser Thema ist ein Zusammenhang zwischen Herz- und Nierenerkrankungen. Aber es gibt hier auch für beide Bereiche neue Medikamente, sogenannte SGLT2-Hemmstoffe, über die wir im Rahmen dieses kurzen Treffens sprechen möchten. Lieber Markus, danke fürs Kommen. Meine erste Frage an dich ist sehr allgemein. Was verbindet Herz und Niere?
Ja, lieber Kurt, danke für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Herz und Niere sind ganz, ganz wichtige Organe in ihrem Zusammenspiel. Das eine kann unter das andere quasi nicht und sie bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Es ist auch ein Teil der modernen Medizin. Wir sprechen vom kardiorenalen Kontinuum. Und jetzt mit den neuen Möglichkeiten, auch Menschen mit entweder Herzinsuffizienz oder Schwäche und oder auch Nierenerkrankungen oder chronischen Nierenerkrankungen zu helfen, haben sich ganz neue Möglichkeiten etabliert und dieses Zusammenspiel erscheint in einem neuen Licht. Ja.
Ich möchte vielleicht ganz am Anfang noch kurz darüber reden, welche Grunderkrankungen Herz und Niere gleichzeitig betreffen können. Ich glaube, das ist auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das ist ganz interessant und vor allem die letzten Jahre haben uns auch viel, viel Verständnis gebracht, wie die beiden einander bedingen und beeinflussen. Ich beginne mal mit der Niere, die mir natürlich am nächsten liegt als Nephrologe. Die chronische Nierenerkrankung, das sind ungefähr 10% der Bevölkerung aufgrund von ständig steigendem Alter, Diabetes und Blutdruck, sind doch 10% betroffen. Die haben ein deutlich erhöhtes Sterberisiko, diese Menschen. Und wir wissen, das ist letztlich darin begründet, dass sich so eine bestimmte Form der Herzschwäche ausbildet. Ja, die bekommen, man sagt, steife Ventrikel. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und umgekehrt von der anderen Seite betrachtet, Menschen, die eine Herzinsuffizienz haben, wir kennen jetzt mittlerweile auch mehrere Subtypen der Herzschwäche, aber klassischerweise haben Menschen mit einer Herzinsuffizienz nach sich gezogen oft auch ein Nierenproblem. Also die beiden bedingen einander und wichtig ist, die Nierenfunktionseinschränkung bestimmt maßgeblich dann auch letztlich das Überleben der Patienten.
Ja, ein wichtiges Thema des Zusammenhangs von Herz- und Nierenleistung ist beispielsweise, dass eine mehr oder weniger ausgeprägte Herzschwäche auch zu einer Niereninsuffizienz, Nierenschwäche führen kann. Und man kann sowas ja auch messen. Kannst du uns etwas erzählen über die wichtigen Blutparameter, die man misst, um eine Nierenfunktion zu kontrollieren? Und vor allem auch, wie oft man das in Abhängigkeit der Ausprägung der Nierenschwäche tun soll?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen mit einer Herzinsuffizienz und bei einer ausgeprägten Herzinsuffizienz mit einer reduzierten Auswurfsleistung bis zu 50% der Patienten und Patientinnen eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Zwei Parameter sind ganz wichtig und sollen immer mit erfasst werden in den Kontrollen. Das ist zum einen das Serumkreatinin. Darüber steht auch meistens oder fast immer am Laborbefund darunter die GFR, die glomeruläre Filtrationsrate. Das ist ein Wert, der errechnet wird und nicht gemessen wird aus dem Kreatinin. Und ein zweiter Wert, der vor allem eben bei der Herzschwäche routinemäßig auch erhoben werden sollte, weil auch ein guter Parameter ist, wie gut die Therapie anspricht, ist die Eiweißausscheidung im Harn. Da genügt einfach ein Spontanharn. Konkret ist es die Albumin-Kreatinin-Ratio, also auch UACR genannt. Wie oft soll man kontrollieren? Ja, das ist natürlich abhängig von der Ausprägung sowohl der Herz- als auch der Nierenschwäche. Bei stabilen Patienten zumindest alle 4 bis 6 Monate. Wenn der Patient natürlich oder die Patientin weitere Probleme hat und man muss die Therapie einstellen, so können die Intervalle unter einem Vierteljahr sein pro Jahr.
Wir wissen, dass bestimmte Medikamente zur Behandlung der Herzschwäche erforderlich sind. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass manche dieser Medikamente bei einer ausgeprägteren Nierenschwäche nicht mehr oder nicht mehr in der vollen Dosis gegeben werden können. Wo findet denn hier sozusagen das Problem statt, wo man sich dann echt überlegen muss, vielleicht auch mit Spezialisten zu reden, welche Medikamente bei welcher Nierensituation eine Rolle spielen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Es gab ja glücklicherweise in der Kardiologie eine große Studie mit vielen tausend Patientinnen und Patienten. Die haben aber in der Regel also Menschen, die eine Nierenfunktion hatten oder aufwiesen oder eine Funktionsstörung unter 30% oder unter 30 Milliliter pro Minute GFR, die nicht eingeschlossen. Und das ist ja schon jener Bereich, wo ich jetzt salopp gesagt sagen kann, die Niere strauchelt oder röchelt sozusagen. Und da muss man natürlich aufpassen mit allen Medikamenten, die die Nierendurchblutung beeinflussen, die aber nach wie vor günstig für das Herz sind. Also da ist es wichtig, dass man auf die Dosierung schaut und wie sich die Nierenfunktion verhält. Und das sind die bekannten, auch gerne als Blutdruckmittel verwendeten sogenannten AC-Hemmer oder Sardane oder eben auch wichtig das sogenannte ARNI, eine wichtige Substanz in der Herzinsuffizienztherapie. Da müssen sorgsame Kontrollen passieren, wenn einmal die Nierenfunktion so weit unten ist. Und das zweite Medikament wäre ein MRA, sagen wir, oder das Spironolactone oder Eplerenon. Die wurden eben nicht getestet bei Patienten mit einer stark eingeschränkten Nierenfunktion, sind aber nach wie vor wichtig. Aber das ist ein Beispiel, dass man hier zwischen Kardiologie und Nephrologie durchaus sozusagen pendeln kann und dass da die jeweiligen Expertinnen und Experten miteinander kommunizieren.
Ich denke, aus unserer beider Sicht, und wir haben ja vorher im selben Spital gearbeitet, ist das wirklich eine Kooperation, die ab einer bestimmten Situation regelmäßig erfolgen muss. Auch Gespräche, die man miteinander führt. Genau. Und eine entsprechende Information an Patientinnen und Patienten, die wahrscheinlich sehr glücklich sind, wenn sie wissen, dass sie hier optimal betreut werden. Ich möchte nun auf die Medikamentengruppe eingehen, die sowohl bei Herzschwäche als auch für die Niere, sage ich mal ganz allgemein, günstig ist. Ich habe es eingangs erwähnt, die sogenannten SGLT2-Hemmstoffe. Und ich würde dir gerne das Feld überlassen, über diese Substanzen zu sprechen.
Ja, das ist, danke, Eingang. Also das ist eine wunderbare Geschichte, weil man hat eigentlich in einer Diabetes-Studie diese Medikamente als Diabetes-Medikament getestet. Und das, was dabei herausgekommen ist, hat man nicht erwartet. Also wenn man so will, ist das ein Zufallsprodukt gewesen. Die wirken so, dass die Rückresorption des Zuckers in der Niere, damit nicht der ganze Zucker im Harn verloren geht, dass diese Rückresorption bis zu einem gewissen Grad blockiert wird. Also man verliert deshalb Zucker im Harn. Das ist für Patienten wichtig, weil die sind oft erschreckt, wenn sie Zucker im Harn sehen, und dann kann man sie beruhigen. Das ist die Wirkung dieses Medikaments. Was aber nachher passiert, ist, dass sich die Durchblutung der Niere offenbar ändert und dass es damit dann auch günstige Effekte auf das Herz gibt, wenn man so ein bisschen mehr Wasser auch ausscheidet die ersten Wochen. Und das ist besonders günstig für Menschen mit chronischer Nierenerkrankung und Menschen mit einer Herzinsuffizienz oder Herzschwäche. Und was eben rausgekommen ist in den vielen folgenden Studien bei zigtausenden Menschen, also zusammen die Studienprogramme zusammengefasst, umfassen ungefähr 26.000 Menschen, die in sorgsam gewählten, soliden Studien untersucht worden sind, also eine starke Evidenz. Und rauskommt, Menschen mit Herzschwäche und oder Nierenproblematik leben länger. Das hat man von ganz wenigen Substanzen, generell von allen tausenden Medikamenten, die es in der Medizin gibt. Das gibt es nicht für viele Präparate. Und sie leben besser. Also es ist eine bessere Lebensqualität assoziiert. Stichwort, man bekommt besser Luft etc. Also ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Therapie und wir sagen so salopp, es ist eine gutmütige Substanzklasse, weil das Nebenwirkungsspektrum so unglaublich gering ist. Und diese Substanzklasse wird umso sicherer noch dazu, je weiter die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Also ganz im Gegenteil zu allem, was wir bislang gekannt haben. Es gibt nur eine Dosierung, man braucht nicht an den Dosierungen herumschrauben. Und diese haben auch noch nebenbei einige Effekte, die allesamt günstig für den Patienten sich auswirken.
Nun, SGLT2-Hämmer sind jetzt seit einiger Zeit als eine Klasse 1-Empfehlung in der Herzinsuffizienz. Und der große Vorteil, du hast gerade die Nebenwirkungen angesprochen, es ist eine Substanz, die bei Patienten mit Herzschwäche, die ohne dies schon einen niedrigen Blutdruck haben, den Blutdruck nicht weiter verringern, was mit anderen Medikamenten leider nicht der Fall ist. Nun, es gibt aber auch für SGLT2-Hämmer eine Nebenwirkung, die mit der Zuckerausscheidung im Harn zu tun hat und die manche Patienten, wenn sie diese Wirkung einmal haben, davon abhalten, das Medikament wiederzunehmen. Kannst du darüber auch was erzählen?
Ja, es gibt diese eine und es gibt eine zweite Nebenwirkung. Also vielleicht fangen wir mit der zweiten an, auch die Zuckerausscheidung kann es lokal zu in der Regel eigentlich harmlosen Infektionen kommen. Ich sage immer die Zahlen auch den Patienten dazu, damit sie sich was vorstellen können. In den Studien hat man gesehen gegenüber Placebo, dass das in 3% aller Fälle, umgekehrt in 97% aller Fälle nicht vorkommt, dass man eine lokale Entzündung bekommt.
Also wir reden von Harnwegsinfektionen.
Ja, aber Achtung, nicht bakteriell. Das sind lokale, in der Regel Pilzinfektionen. Also man braucht keine Sorge haben, dass man jetzt die klassischen, was man mit Harnwegsinfekt assoziiert, bakterielle Infekte vermehrt kriegt. Das ist nicht vermehrt. Also es sind diese lokalen Rötungen zum Beispiel. Setzt man ab, tut man lokal desinfizieren und fängt dann auch wieder an. So. Und sieht man häufiger bei Menschen auch mit Diabetes, die eher mehr Zucker auch ausscheiden. Die zweite Nebenwirkung, die kommt eigentlich nur vor bei Menschen mit einer nahezu normalen Nierenfunktion, nämlich das ist die sogenannte Euglykämie-Ketoazidose, die dann vorkommt, wenn der Patient, die Patientin von Haus aus zu wenig Insulin produziert. Also in der Regel bei Menschen, die schon einen Diabetes haben, aber einen solchen, dass von Haus aus wenig Insulin produziert wird. Und da kann es dazu kommen, dass sozusagen dann zu viel Ketone einfach dann produziert werden. Der Körper versucht irgendwo Energie herzubekommen, Insulin ist nicht da und dann kann das außer Kontrolle geraten. Auch das selten und in der Regel bei Patienten, die von Haus aus Diabetes haben, sehr schlank sind und in so eine Turbulenz hineinkommen durch einen Infekt oder zu viel Flüssigkeitsverlust. Das muss man vorher sagen, dem Patienten.
Ganz kurz, für die, die es vielleicht jetzt nicht genau verstanden haben, was ist eine Ketoazidose und welche Beschwerden hat der Patient?
Also, okay, also es ist so, man braucht ja Insulin, das ist ein lebensnotwendiges Hormon, damit einerseits Fett nicht zu stark abgebaut wird und Zucker in die Muskelzellen hineinkommen kann, ist das nicht da oder zu gering? Und das würde bei solchen Menschen verstärkt werden, dieser Zustand. Erst recht, wenn gleichzeitig viel Flüssigkeit verloren wird, dann wird unkontrolliert Fett abgebaut, in Ketonkörper umgewandelt und diese Ketonkörper sind ja Säuren, das heißt, man wird quasi sauer. Kann man längere Zeit auch nicht bemerken. Und wenn, dann geht das zum Beispiel einher mit so dezenten Bauchschmerzen, man ist einfach schlapp, verliert ständig viel Harn und ist insgesamt vom allgemeinen Zustand deutlich reduziert.
Nun, wir haben gehört, SGLT2-Hemmstoffe sind tolle Medikamente. Es gibt relativ wenig Nebenwirkungen, vor allem wenig schwerwiegende Nebenwirkungen. Hauptproblem die lokale Infektion eventuell. Dazu habe ich auch eine Frage. Ich persönlich habe Patientinnen und Patienten gesehen, sehr selten, die absetzen, behandelt werden, wieder anfangen, wieder eine Infektion bekommen. Wenn das 2-3 Mal passiert, ist das dann ein Patient, dem man SGLT2-Hemmstoffe nicht mehr geben soll?
Waren das Patienten mit Diabetes?
Ganz unterschiedlich.
Mhm. Also wenn es Patienten mit Diabetes sind, ist die erste Wahl die Diabeteskontrolle verbessern, ne? Dass die nicht ständig mit so großen Zuckerwerten, die dann letztlich im Harn, den Harn überschwemmen mit Zucker, dass das wieder auftaucht. Wenn das keine wirklichen Infektionen mit Bakterien sind, dann ist die Frage, ob man mal eine längere Pause macht. Durchaus, ich habe das auch schon gesehen, wir haben im Prinzip ja zwei SGLT2-Hämmer, die im Prinzip die gleiche Wirkgröße haben, wenn man so will, dass man mal von einem am anderen switcht. Und auch da habe ich gesehen, wirkt manchmal.
Ja. Okay. Nun, du hast schon eingehend erwähnt, es gibt Krankheitszustände oder Patienten, die einer Operation zugeführt werden, wo viele Medikamente vorübergehend pausiert werden müssen. Auch SGLT2-Hämmer sind Medikamente, die man gelegentlich zumindest einige Tage absetzen soll. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, also prinzipiell in der Medizin ist ja sozusagen Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Deshalb hat man gesagt, ist wohl gescheit, weil vor einer Operation, man weiß ja nicht, wie lange man dann nachher noch nüchtern ist und fasten muss, zum Beispiel eine Bauchoperation. Und solange Fastenzustände begünstigen theoretisch diese Nebenwirkung der Ketoazidose. Also sollte man 48 Stunden vorher die Substanzen absetzen. Wohlwissend unbedingt wieder beginnen, das ist ein gefährlicher Punkt für jemanden mit Herz- oder Nierenschwäche, wenn der so eine lebensrettende Medikation nicht wieder bekommt. Gleichzeitig, es sind jetzt gerade wieder Daten herausgekommen, vor kurzem in einem sehr, sehr hochrangigen Journal. Die haben bei Nicht-Absetzen überhaupt keine Nebenwirkungen gesehen, bei zigtausenden Menschen. Also man muss das im Hinterkopf haben zu wissen, das ist jetzt nichts Hochgefährliches, es ist jetzt kein schwerer Kunstfehler, das nicht abzusetzen. Wir sind halt eher auf der vorsichtigen Seite und sagen, okay, vor einem größeren Eingriff und nicht jetzt irgendeine kleine Hautextraktion oder so, sollte man 48 Stunden absetzen. Wenn man wieder essen kann, dann beginnt man wieder mit der Therapie.
Ich denke, das ist eine ganz wichtige Information. Da schweren ja ganz unterschiedliche Informationen durch die Gegend. Ja, Markus, wir sind relativ weit schon mit unserem Podcast. Ich würde dir jetzt die Chance geben, ein paar Worte zu Nierenerkrankungen zu sagen. Was ist dir als Nephrologe wichtig, wie sich Patienten, die auch zu euch kommen, hinsichtlich Kontrollen einmal von Medikamenten verhalten sollten?
Ja, danke für die Möglichkeit. Wir haben ja jetzt als auch ÖGN jetzt sehr viel, möchte ich sagen, Aufwand betrieben, weil kommt häufig vor, die chronischen Nierenerkrankungen, wir sagen auch kurz CKD, Chronic Kidney Disease, eben 10% der Bevölkerung. Und da sollte man zumindest drei Punkte berücksichtigen. Erstens, das würden wir gerne auch sehen und wollen, alle Menschen, die ein erhöhtes Risiko für eine chronische Nierenerkrankung haben, sollten sich zumindest jährlich nur die zwei Dinge ansehen oder die mit einschließen, ihre Untersuchungen. Das Kreatinin, das wir vorher besprochen haben, und aus einem einfachen Spontanhirn die Eiweißausscheidung, die Albumin-Kreatinin-Ratio. Diese zwei Dinge werden auch von der Krankenkasse bezahlt. Was wäre ein hohes Risiko? Jeder Mensch, der einen Diabetes hat, muss jährlich, da sind sich alle internationalen Fachgesellschaften einig, sowohl die kardiologische als auch die Nierengesellschaft, Diabetesgesellschaften etc. Menschen mit einer kardiovaskulären Erkrankung, das sind dann schon viele ab der sechsten Lebensdekade, da gehört auch die Hypertonie dazu, da gehört, wie wir vorher gesagt haben, die Herzschwäche dazu, da gehört aber auch jener, der auch einmal einen Schlaganfall hat, auf jeden Fall dazu. Es gehören alle dazu, die in ihrer Familiengeschichte Verwandte haben, die auch eine Nierenerkrankung hatten, eine chronische. Und dazu sollten auch Menschen gehören, die ein Übergewicht haben. Also diese wenigen Gruppen, die sollten zumindest jährlich diese simple, extrem kostengünstige, diese Marker abnehmen. Vielleicht nur ein Wort zum Albumin im Harn. Da spreche ich jetzt nicht rein als Nephrologe, es ist ein kardiovaskulärer Risikofaktor. Also wir sehen auch aus all den Analysen aus Millionen Menschen, wenn man ein bisschen Eiweiß im Harn hat, hat man ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und warum haben wir das jetzt so propagiert? Weil wir jetzt eben mit zum Beispiel SGLT2-Hämmern die Möglichkeit haben, aber auch mit anderen Medikamenten, das sind erfreulicherweise in den letzten Jahren wirklich viel mehr geworden, als wir noch vor zum Beispiel 10 Jahren zur Verfügung hatten. Wir können jetzt effektiv intervenieren und damit können wir sehr viel Leid ersparen und den Leuten und den Menschen helfen, dass sie länger und besser leben.
Es gibt ja ältere Patienten, ich sage mal 75 plus, die weder Diabetes haben, noch eine kardiovaskuläre Grunderkrankung haben und man kommt im Rahmen einer Laborkontrolle drauf, dass die GFR 40 ist zum Beispiel, der Patient spürt das alles nicht, dem geht es gut. Wäre das als sage ich mal, isolierte Nierenproblematik eine Indikation, SGLT2-Hemmstoffe zu verschreiben.
Da wäre jetzt der dritte Punkt, den ich ausführen wollte. Wir haben eine Nieren-App entwickelt. Erfreulicherweise sind da 2.500 Ärzte und Ärzte pro Monat mit dabei. Und wir promoten eine der zwei Level 1a-Empfehlungen, also die wichtigsten Empfehlungen der Internationalen Nierengesellschaft. Eine davon ist, SGLT2-Hämmer zu nehmen, so ähnlich wie in der Kardiologie oder de facto genauso wichtigste Intervention. Aber die zweite ist, es gibt nun auch auf wie vielen Millionen Menschen beruhend eine Formel, die das individuelle Risiko für den einzelnen Patienten, ich verwende jetzt in der Kardiologie auch viele Formeln, aber das individuelle Risiko, einen fortschreitenden Nierenerkrankung in den nächsten 2 oder 5 Jahren zu haben. Und da ist der Consens und diese Formel, die sogenannte Kidney Failure Risk Equation oder KFRE, die sich eben auch auf dieser App befindet, kann man aber auch unter Google finden, und ist eben für Ärztinnen und Ärzte wichtig, wird zunehmend eingesetzt, quer durch Amerika, mittlerweile auch Europa. Ist der Prozentsatz, der hier für den einzelnen Patienten, man gibt nur ein, das Alter, das Geschlecht, das Kreatinin und das Albumin im Harn, über 5%, dann wäre das eine ganz klare Indikation, ja, für diesen Patienten.
Ich glaube, das war eine klare Aussage. Lieber Markus, lieber Professor Semann, ich darf dir ganz herzlich danken für dieses sehr informative Gespräch und ich würde dich vielleicht bitten, ein paar Worte noch zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu sagen.
Ja, danke lieber Kurt für die Einladung. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen für die Niere in Österreich. Uns ist die Nierengesundheit wichtig. Man weiß, es gibt ja keine niedergelassenen Nephrologen, also muss man, die sind de facto fast nur im Spital verortet. Deshalb muss man auch manchmal seine Dinge selbst in die Hand nehmen. Das heißt, wenn Sie ein Betroffener sind oder eine Betroffene mit einer Herzerkrankung oder mit einem Risikofaktor wie Diabetes oder Übergewicht oder hohem Blutdruck, dann bitte auch auf die Nieren schauen. Und das will ich gerne unseren Politikern auch mitgeben.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und auf Wiedersehen bis zu unserem nächsten Podcast. Auf der Website des Österreichischen Herzfonds finden Sie informative Drucksorten, die Sie kostenlos bestellen können. Unsere Website lautet www.herzfonds.at.